So, meine liebe Gemeinde, meine allerliebste Gemeinde. Ein Gedanke zum Anfang. Ich meine, ich war diese Woche vor Untersuchung wegen meiner Krebsgeschichte. Ich hatte da einen Termin. Ich war pünktlich da, musste eine Stunde warten. Warte auch schon beim Arzttermin? Habt ihr auch warten müssen? Warte schon auf einer Behörde, wo ihr einen Termin gehabt habt? Habt ihr auch schon warten müssen? Warte schon mal im Kino? Da geht es pünktlich los mit Werbung. Ich war auch schon zwei oder dreimal im Kino. Ein paar Mal war ich schon. Die Leute, die ins Kino gegangen sind, die waren alle pünktlich da. Die waren alle pünktlich da, obwohl noch Werbung gekommen ist. Auf, beim Arztbesuch oder Behörde, wo auch immer, bei meinem Chef, der hat immer gesagt, 5 Minuten vor der Zeit ist das Soldatenpünktlichkeit. Hat er auch schon gesagt, okay, das spricht sich irgendwo rum. Ja. Man weiß eigentlich, wenn man zum Arzt muss oder eine Untersuchung, dass man in der Regel warten muss. Und doch ist man pünktlich. Wenn du zu uns kommst, du musst nicht warten. Oder? Es geht pünktlich los. Und ja, es wäre schön, wenn ihr auch pünktlich da wärt. Es geht auch um die Ehre Gottes, ja. Ich möchte keinen Arzt warten lassen. Ich möchte auch Gott nicht warten lassen. Ich möchte ihn nicht warten lassen. Eher darauf brennen, Herr, ich kann es nicht erwarten, hier zu sein, dich zu loben und zu preisen. Wir geben überall, sind wir in der Regel pünktlich. Es wäre schön auch, wenn wir es hier sein könnten, meine allerliebste Gemeinde. Es wäre schön, ja, okay, wie gesagt, so, es gibt auch Parkplatz hier. Und wenn man ein bisschen hochfahren muss, auch das ist kein Hindernis, pünktlich zu kommen. Ich bitte euch einfach, auch von dem her, wenn noch Leute warten müssen, unterschreiben müssen und wenn wir die Plätze zuteilen müssen, dass ihr pünktlich da sein könnt. Es wäre schön, wenn das klappen könnte. Meine allerliebste Gemeinde. Okay, soweit nur ein Gedanke dazu am Anfang. Hammer. Eine Predigt habe ich noch. Miteinander viel erreichen. Das ist unsere Vision, die wir haben als Gemeinde. Dieses Miteinander ist nicht immer ganz einfach. Da gibt es oft Probleme. Schwierig, weil wir so verschieden sind. Und ich habe das letzte Mal darüber gepredigt, dass Jesus uns eine zweckgebundene Spende gegeben hat. Hat er zweckgebunden? Können wir nicht veruntreuen? Ist nicht richtig. Ich habe ja mal von euch eine Spende bekommen für einen Urlaub. Ich kann ja kann nichts anderes tun mit dem Geld, wie nur in Urlaub gehen, oder? Geht nicht. Naja, geht nicht. Das wäre nicht richtig. So gehe ich in Urlaub, sobald sich die Möglichkeit ergibt. Und so hat Jesus uns eine zweckgebundene Spende gegeben, seine Herrlichkeit, damit wir eins sind, nach dem Vorbild, wie er mit dem Vater eins war. Es ist sein Gebet und es ist sein Ziel für uns und es ist das Erkennungszeichen, dass er existent ist, dass er am Wirken ist unter uns. Soweit zurück zum letzten Mal einfach. Ich finde es Hammer, er hat uns seine Herrlichkeit gegeben und er hat ein Ziel damit Und wie gesagt, das ist ein Erkennungszeichen. Dann zu heute. Ich habe letzte gehört, da sind zwei Ziegenböcke in die Kneipe gegangen. Nachdem sie ein bisschen, ja, sind sie auch gesprächig geworden. Und dann sagt der eine zum anderen, meine Frau, die meckert immer. Der andere, du musst sie verstehen. Du musst sie verstehen. Und das ist, ich denke, eine Geschichte, die für uns auch sehr wichtig ist. Ein Witz, der eigentlich doch eine große Bedeutung hat. Ich muss den anderen irgendwie verstehen können. Und vor allem auch mich selber. Wieso reagiere ich, wie ich reagiere? Wieso bin ich so, wie ich bin, was auch immer? Und ich weiß noch gut, als ich ein Teenager war, voller Rebellion. Und alles, was meine Eltern so an Werten hatten, habe ich alles vom Tisch gefegt. Die sind einfach nur so kleinkariert und sind so Kleinbürgertum, so habe ich sie empfunden. Nichts, keine Freiheit, überhaupt nichts, was erstrebenswert gewesen wäre. So war ich. Viele Probleme, viele Probleme. Nicht nur mit meinen Eltern, sondern fast überall, wo ich war, in den Wirtschaften hatte ich oft Lokalverbot. Bei manchen Leuten, die ich besuchte, habe ich dann ein Hausverbot bekommen. Alles kleinkarierte Menschen, die so kurzsichtig sind, nichts verstanden haben vom Leben. So dachte ich damals. Was mir aufgefallen ist so die letzten Jahre und wofür ich ja sehr dankbar bin, wie ähnlich bin ich doch meiner Mutter. Wie ähnlich bin ich ihr doch. Je älter, dass ich werde, umso mehr vielleicht irgendwo auch Dinge zusammenhängen sehen kann. Hey, ich bin meiner Mutter so ähnlich und meinen Eltern. Dieses Verständnis zu bekommen für sich selber und auch die anderen irgendwo zu sehen. Ich bin dankbar dafür, dass mir Gott da irgendwo noch Gnade geschenkt hat, im hohen Alter möchte ich fast sagen. Aber es macht etwas aus für die Beziehung zu meiner Mutter, zu den Eltern und es macht auch etwas aus für die Beziehung zu den anderen. Zu sehen, wie ich selber bin, und wie die anderen sind. Und zu verstehen. Einfach zu verstehen. Wieso ist jemand so, wie er ist? Wieso reagiert er so? Und vor allem auch, wie gesagt, vor allem Verständnis für mich selber. Wieso bin ich so, wie ich bin? Wieso war ich so, wie ich war? Was macht das in meinem, oder was für Hintergründe sind da, dass ich so reagiere, wie ich reagiere. Verständnis zu bekommen. Wenn wir an dem zunehmen, werden unsere Beziehungen sich verändern, positiv werden. Wirklich enge Gemeinschaft miteinander zu haben und ein Miteinander zu haben. Und wie gesagt, auch irgendwo dann eine Weisheit zu haben. Ich habe heute Morgen ein Wort. Oh, danke. Wie gut, dass wir miteinander. Da heißt es, ich habe da so die Überschrift, Jesus lädt uns ein zu einem Brunch. Ich find diese Bibelstelle so super genial und wir sehen so viel von Jesus, in dem sein Wesen und seine Art Da waren die Jünger, die haben Fische gefangen die ganze Nacht durch und sie haben nichts gefangen. Und Jesus wartet auf sie. Mit Brot und mit Fisch. Und ein Kohlefeuer. Und das sagt mir so, das sagt so viel aus. Und die Frage ist, die erste Frage in einer Beziehung ist für mich, was sehen wir am anderen? Was siehst du, wenn du jemandem gegenüberstehst? Hier war die Geschichte von Petrus. Ich möchte mal den Petrus anschauen. Er hat Jesus versprochen, dass er mit ihm sterben will und dass jeder, wenn jeder ihn verrät, sagt Petrus, ich werde dich nicht verraten. Und Jesus hat, als Petrus im Wasser war und schier ersoffen ist, hat Jesus ihn aus dem Wasser gezogen. Jesus hat ihn mit auf den Berg der Verklärung genommen und hat ihm so viele Dinge gezeigt. Jesus hat zu ihm gesagt, als er Jesus erkannt hat, dass er der Sohn Gottes ist, hat er zu ihm gesagt, das hat dir nicht Fleisch und Blut gezeigt, sondern der Vater im Himmel. So die Geschichte, wo Jesus 3 Jahre mit Petrus gegangen ist. Er hat ihm so viel gezeigt, so viel Gebet, so viel gegeben, so viel geholfen. Und jetzt kommt Jesus in eine sehr schwierige Situation, in die schlimmste Situation, die man sich überhaupt vorstellen kann. Jetzt ist Jesus allein, schwach, abgelehnt, die schlimmste Situation. Und was tut Petrus mit den Jüngern? Auch sie verleugnen ihn. Sie kennen ihn nicht mehr. Jetzt, wo vielleicht Jesus das am meisten gebraucht hätte, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das Wort Gottes sagt, dass Jesus ein Mensch war wie wir. Jesus war ganz Mensch. Er hat genau gleich empfunden wie wir. Er hat auch Enttäuschung empfunden. Er hat auch Verletzung empfunden, Ablehnung empfunden. All das hat er empfunden wie wir. Und jetzt kommt dieser Petrus und sagt, in Jesus seiner schwersten Stunde, wo er ihn vielleicht gebraucht hätte, wo er irgendwo einen Zuspruch oder irgendwas gebraucht hätte, eine Solidarität gebraucht hätte, ich kenne diesen Menschen nicht. Kann wehtun sowas. Kann richtig wehtun. In einer schweren Zeit sowas zu erfahren, dass dich jemand ablehnt. Jemand verleugnet. So ist die Situation. Und dann haben sie Fische gefangen und nichts gefangen, waren erfolglos. Und die Frage ist jetzt diese Situation, in der Jesus mit seinen Jüngern war, keine so schöne Situation. Enttäuscht oder wie auch immer. Und die Frage, was sehen wir jetzt? Was hat Jesus an Petrus und an seinen Jüngern gesehen? Was sehen wir? Was würdest du sehen in der Situation? Petrus, der eine große Klappe hat und nichts dahinter? Petrus, der Versager? Petrus, der, auf den man sich nie verlassen kann? Was würdest du sehen von Petrus, wenn dir so etwas widerfahren würde? Oder vielleicht, bestimmt hat der eine oder andere schon so eine Situation in seinem Leben gehabt, wo Menschen enttäuscht haben. Was siehst du denn? Der Versager, der Sprücheklopfer, Petrus? Wie begegnen wir so einem Menschen, der so enttäuscht hat, so verletzt hat, dich im Stich gelassen hat? Oder, wie ich gesagt habe, die eigenen Verletzungen. Jetzt, wo ich dich gebraucht hätte, hast du mich so blöd hingestellt. Ich habe so viel für dich getan im Leben. Und was hast du für mich getan? Einmal brauche ich dich. Einmal wäre es mir wichtig, dass du mich unterstützt. Dass ich jemand habe, der bei mir ist, der zu mir steht. Und einem Gegenüber, wir sehen die Verletzungen, die Enttäuschungen, das, was er mir Negatives getan hat, wo er mich verletzt und enttäuscht. Ich denke, viele von uns sind verletzt und enttäuscht worden schon von Menschen. Und die, die wir lieben, die verletzen uns, die können am meisten verletzen. Was sieht Jesus bei Petrus, bei seinen Jüngern? Das sind so, wie gesagt, den Versager oder der, der mich verletzt und enttäuscht hat, können wir sehen. Oder den, der eigentlich bereitwillig war und Jesus nachgefolgt ist. Den, der seine Boote und seine Familie verlassen hat und Jesus nachgefolgt ist. Können wir auch sehen, der willig war, wirklich dem Herrn nachzufolgen und natürlich auch versagt hat, aber wir können, wie gesagt, auch den Willigen sehen. Oder wir können das sehen, was Jesus in ihn hineingelegt hat. Die Vision, die Jesus mit Petrus hatte. Der Menschenfischer, der Apostel, der Gesandte, der Berufene. Wenn wir mit Menschen, wie gesagt, wenn wir einem Menschen begegnen, wir sehen immer was in dem Menschen. Und es ist für unsere Beziehung dann entscheidend, was wir sehen. Wie gesagt, beim Petrus, bei den Jüngern können wir schauen. Und wir können uns auch selber in dem sehen, was sehen wir in einem Menschen. Wenn wir zusammenkommen, was sehen wir im anderen? Das wird unsere Beziehung bestimmen, oder? Das wird unsere Beziehung bestimmen. Wie wir miteinander umgehen, wie wir den anderen sehen. Jeder von uns ist ein Versager. Jeder. Jeder von uns hat wahrscheinlich schon andere verletzt auch. Aber jeder von uns hat auch eine Willigkeit, sonst wäre er gar nicht hier, dem Herrn nachzufolgen. Und jeder von uns hat eine Bestimmung von Gott, eine Berufung von Gott. Und wir können dies oder jenes sehen. Ich möchte sehen, was Gott in dich hineingelegt hat und den Plan Gottes und so mit dir umgehen. Deine Willigkeit. Und es wird meine Beziehung zu dir bestimmen, wie wir miteinander den Weg gehen können. Der nächste Punkt ist, was bin ich bereit zu geben für eine Beziehung? Was bin ich bereit? Wie gesagt, oft ist es so, oder heute, dass eine Beziehung daran gemessen, der Wert einer Beziehung daran gemessen wird, was bekomme ich? Was bekomme ich? Was nützt mir diese Beziehung? Und das Naturell des Menschen ist so ausgelegt, möglichst viel bekommen und wenig geben. Und da bin ich gesegnet. Wenn ich viel bekomme und wenig geben muss, da bin ich gesegnet. Die Sonderangebote bin ich gesegnet, ja. Ich muss wenig geben, da bin ich, ja. Da gehe ich hin, wo ich viel bekomme und wenig geben muss. Im Hohelied der Liebe heißt es, göttliche Liebe sucht nicht das Ihre. Das ist nicht der Maßstab unseres Zusammenkommens, oder es darf eigentlich nicht der Maßstab unseres Zusammenkommens sein, was bekomme ich? Sondern die Bereitwilligkeit, was ist die Gemeinde wert, ist an dem gemessen, was bin ich bereit zu geben. Wir sind Jesus so wertvoll oder dem Vater so wertvoll, dass er alles gegeben hat für uns. Gott hat das Beste gegeben für uns. Seinen eigenen Sohn, nicht Gold oder irgendwas. Er hat das Beste für uns gegeben. Wir sollen einander lieben, so wie Gott uns geliebt hat, oder einander annehmen, so wie Gott uns angenommen hat. Es ist ein Maßstab unserer Beziehung, unserer echten Beziehung. Was bin ich bereit zu geben? Und Jesus sagt einmal, wenn er die einladet, die euch wieder einladet, was habt ihr für einen Lohn? Keinen. Das tut jeder. Wenn ihr nur Beziehungen habt, in denen ihr in Anführungszeichen gesegnet seid, in denen es euch gut geht, die euch gefallen und toll für euch sind und in denen ihr etwas mitnehmen könnt, toll, das machen die gottlosesten Menschen auch, sogar die Verbrecher tun das, die haben auch ihre Beziehungen. Der Wert unserer Beziehung ist der, oder an dem gemessen, was geben wir dafür? Was sind wir bereit dafür zu geben? Wenn wir von Liebe und Menschen von Liebe reden in einer Beziehung, Menschen, die vielleicht 20 oder 25 sind, was denken sie, wenn sie an Liebe denken? Was denken Menschen, die vielleicht 85 oder 90 sind, wenn sie an Liebe denken? Und ein Ehepartner ist gebrechlich? Da hat Liebe ein anderer Maßstab, oder? Da hat Liebe eine andere Bedeutung. Mutter Theresia ist einmal gefragt worden, wieso tust du das, den ärmsten, den elendsten Menschen zu dienen? Sie sagte, auch sie sind Menschen nach dem Ebenbild Gottes. Die war bereit zu geben, ohne etwas zu erwarten. Ohne zu erwarten. Wie schön ist es, wenn wir Beziehungen haben, wo man nicht den eigenen Vorteil sucht nur, sondern wo man bereit ist zu geben. Es sind göttliche Beziehungen letztendlich oder göttliche Haltung in den Beziehungen. Das ist der zweite Gedanke. Was bist du bereit zu geben? Und der dritte Gedanke, was bleibt? Was bleibt in unserem Leben? Was bleibt in der Ewigkeit? Was bleibt da? Von dem, was wir hier gemacht oder erlebt haben. Das Einzige, was bleibt, sind unsere Beziehungen zueinander. Die bleiben. Das Auto bleibt nicht. Und das Haus bleibt auch nicht. Und der Urlaub und die Fotos, die bleiben auch nicht. Aber unsere Beziehungen zueinander, die bleiben in Ewigkeit. Wenn wir dorthin schauen, möchten wir dorthin auch ein bisschen ausgerichtet sind. Für die Ewigkeit bleiben unsere Beziehungen, die wir untereinander haben. Alles wird weg sein sonst. Aber die bleiben. Was bleibt hier? Ich möchte zwei Gedanken dazu, einfach zwei Beispiele bringen. Was macht mich hier reich? Ich meine, ich bin von dem, der ein Rebell war, überall Probleme und Schwierigkeiten hatte, dorthin gekommen, dass ich ein Beziehungsmensch geworden bin. Und wir haben auch unsere, wo sind keine Schwierigkeiten, aber ich weiß, in einer Zeit, die sehr schwer war für mich. Und dann kommt jemand oder kommen Leute und sagen, wir packen das zusammen. Wir sind gemeint. Du bist richtig eingeschossen, verletzt, du hängst wie ein Boxer in den Seilen, kannst nicht mehr. Und jemand kommt und sagt, wir machen, wir packen, wir sind gemeint. Für mich ist es ein enormer Reichtum. Also es gibt diese, was diese Geschichte, ihr habt es mal gehört vor vielen Jahren, die meisten kennen Boris Becker und er war ein Tennisspieler und mit 17 hat er Wimbledon gewonnen und war der Stern ganz Deutschland und alle, er hat tausende oder viele Freunde gehabt und jeder wollte in seiner Nähe sein, aber als er verloren hatte, da hat er dann gesagt, jetzt weiß ich, wer meine Freunde sind. Wenn du oben bist und es dir gut geht, toll, du hast viele Freunde. Alle suchen deine Nähe oder suchen das, dass sie im Rampenlicht oder auch ein bisschen was vom Rampenlicht abkommen oder irgendwo ein Segen. Wenn es dir richtig schlecht geht, dann brauchst du vielleicht einen Freund, ein Wir. Wie schön, wenn du jemand hast. Wie schön, wenn eine Gemeinde da ist, gerade dann, wenn es dir schlecht geht, dass er dich auffangen kann, dass er dich tragen kann, dass er für dich da ist. Wie gesagt, für mich ist es ein enormer Reichtum gewesen. Oder ein Beispiel, ich habe es vielleicht auch schon gesagt, als ich krank war und Martin oder Gimmis haben sich überlegt, was können sie mir Gutes tun? Und sie haben dieses Holz im Wald geholt mit dem Nico zusammen und sogar die Mädels hammerstark fand ich, meine Mädels sind gar nicht dazu fähig, das egal, aber ich habe zu Martin gesagt und auch Nico gilt das Gleiche, nicht, dass ich jetzt zu Hause ein Holz habe und dann ein Jahr lang feuern kann und ein warmes Haus habe, macht mich letztendlich reich. Auch. Ich bin froh, dass ich es nicht hole, konnte ja nicht, ich bin froh darüber. Aber dass da ein Mensch ist oder Menschen sind, die sich überlegen, was kann ich am anderen Gutes tun. Dass da Menschen sind, die sich überlegen, was kann ich dir Gutes tun. Gibt es etwas, das dich reicher macht? In der Welt musst du dich darstellen, immer und so weiter und so fort. Ist ein SUV etwas, das mich reicher macht, wie ein Mensch zu haben, der sich überlegt, was kann ich ihm Gutes tun? Für mich ist es der größte Reichtum, den ich überhaupt haben kann in dieser Welt. Dass Menschen da sind, die sich fragen, wie geht es dir, was kann ich dir Gutes tun? Brauche ich, das ist mir lieber wie ein Urlaub oder ein dickes Auto. Es ist mir lieber, wie gesagt, ich auch, dass sich Leute Gedanken machen, hey, ich möchte ihm was Gutes tun. Für mich ist es das, was mich am meisten reich macht in dieser Welt. Mehr, ja gut, wenn andere Dinge auch sind. Beziehungen zu haben. Dass ihr kommt, es macht mich reich. Wie gesagt, jedes freundliche Fragen, wie geht es dir? Wie reich macht es dich? Mich auf jeden Fall. Miteinander viel erreichen. Dass wir einander haben, ist ein Geschenk. Ich habe es letztes Mal schon gesagt. Der, dass Gott uns einander gegeben hat, ist ein Reichtum. Mit all den Gaben, mit den Fähigkeiten, die wir einfach haben, die sich auch eingebracht haben. Es ist ein Reichtum, dass sich jemand um Technik kümmert. Ich bin so reich beschenkt durch die Menschen, die Technik machen. So reich beschenkt durch die Menschen, die Lobpreis machen. So reich beschenkt von Menschen, die den Raum putzen. Die so viele Dinge tun, die beten für dich. Die einfach mit dir sind. Mitfühlen macht so reich. Es ist das, was bleibt. Und es ist das, was bleibt in Ewigkeit. Jesus sagt, ein Reich, das mit sich selber nicht eins ist, kann nicht bestehen. Und Gott sagt über die Menschen, die einen Turm bauen zu Babylon, sie sind eins in dem, was sie tun. Ihnen wird nichts unmöglich sein. Das ist ein Gesetz. Ihnen wird nichts unmöglich sein, wenn sie eins sind in dem, was sie tun. Und das ist eine Herausforderung auch für uns. Er hat uns seine Herrlichkeit gegeben, damit wir eins sein können. Er hat uns ein Beispiel gegeben, wie wir eins sein sollen. Er betet für uns. Ich möchte noch mal diese drei Punkte zum Schluss zusammenfassen, ganz kurz. Was sehen wir im anderen Menschen? Es wird unsere Beziehung bestimmen, wie wir ihn sehen und was wir an ihm sehen. Was bin ich bereit für eine Beziehung zu investieren? Auch für Gott. Gott hat alles für uns getan, alles gegeben. Immer wieder vergibt er uns. Und die dritte Frage, was bleibt? Was macht mein Leben wertvoll? Amen. Amen. Habt ihr noch ein Lied, David? Nein, okay. Aber ich habe noch einen Gedanke.